Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Russland steht es so gut wie fest, Wladimir Putin übernimmt wieder das machtvollste Amt im Staat. Bei der Präsidentenwahl kam er nach bisherigen Auszählungen auf mehr als 60% der Stimmen. Damit kann er nach einem Zwischenspiel als Regierungschef, wie erwartet, erneut in den Kreml einziehen. Gemäß geänderter Verfassung sogar für eine Amtszeit von 6 statt 4 Jahren. Putin war bereits von 2000 bis 2008 russischer Präsident.
Volksfeststimmung rund um den Roten Platz. Tausende Anhänger von Wladimir Putin haben sich versammelt, um den Wahlsieg ihres Favoriten zu feiern, offensichtlich schon im ersten Wahlgang. Wladimir Putin heute auf dem Weg zur Stimmabgabe in Moskau. Wenn es bei diesen Hochrechnungen bleibt, darf er nun für 6 Jahre in den Kreml einziehen. Die Gegenkandidaten der anderen Parteien sind weit abgeschlagen. Ich als Gegenkandidat kann diese Wahlen weder als ehrlich, würdig oder gerecht bezeichnen, weil die gerechte Wahl einen ehrlichen Dialog mit der Opposition voraussetzt, doch dazu waren sie nicht bereit. Mehr als 100 Millionen Russen waren zur Wahl aufgerufen und diesmal sollte alles ehrlich sein. Das russische Fernsehen berichtete ausführlich über diese Webkameras. Sie wurden in mehr als 90.000 Wahllokalen im Land aufgestellt. In der Zentralen Wahlkommission sind einige davon zu sehen. Eine Ehrlichkeitsoffensive, die sich Russland 330 Millionen Euro kosten ließ. Auch internationale Wahlbeobachter waren dabei, doch sie können nicht alles überwachen.
Nämlich die Übermittlung der Ergebnisse vom Wahllokal zu der Zentralen Wahlkommission. Und wir wissen aus der Duma-Wahl, dass bei dieser Übermittlung viele Fälschungen stattgefunden haben.
Unabhängige Wahlbeobachter registrierten tausende Verstöße. Doch am Ergebnis wird das wohl kaum etwas ändern. Wladimir Putin ist der neue Präsident. Heute feiern seine Anhänger, doch morgen will die Opposition gegen ihn auf die Straße gehen.
In Moskau hat unsere Korrespondentin Ina Ruck die Präsidentenwahl beobachtet. Hier jetzt ihre Einschätzung.
63,5% für Wladimir Putin im Moment. Das sieht tatsächlich nach einem Sieg im ersten Wahlgang aus, auch wenn bislang erst gut 30% der Stimmen ausgezählt sind. Wladimir Putin selbst scheint davon überzeugt zu sein, dass sich nicht mehr viel ändert. Er ist vor wenigen Minuten zu seinen feiernden Fans am Roten Platz gestoßen mit Dmitri Medvedev, ein wichtiges Zeichen. Das sieht alles nach einem tatsächlich sehr großen Erfolg für Wladimir Putin aus. Es ist aber auch ein bitterer Sieg, denn die vergangenen Wochen haben hier gezeigt, die vergangenen Monate, dass ein wichtiger Teil der Gesellschaft nicht mehr hinter Wladimir Putin steht, sich von seinem Führungsstil nicht mehr vertreten fühlt. Die gebildeten, jüngeren Städter, kreative Menschen, die Putin eigentlich hinter sich braucht. Sie wiederzugewinnen, dazu braucht es Reformen, wenn denn Wladimir Putin tatsächlich zu Reformen bereit ist. Damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen zur Präsidentenwahl in Russland haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt, unter anderem die aktuellen Ergebnisse und Politikerstimmen. Die Spitzen von Union und FDP sind am Abend unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel in Berlin zusammengekommen. Es ist die erste Sitzung des Koalitionsausschusses in diesem Jahr. 2 Wochen nach ihrem Zerwürfnis über die Kandidatur von Joachim Gauck als Bundespräsident wollen CDU, CSU und FDP Handlungsfähigkeit demonstrieren.
Seit 2 Stunden sitzen sie zusammen. Auf ihrer Liste stehen 13 Punkte, etwa die Schuldenkrise oder die Energiewende. Aber es geht auch um die atmosphärische Verstimmung der letzten Woche. Vor dem Treffen sagte der CSU-Generalsekretär im Bericht aus Berlin, man sei gegenüber der FDP nicht auf Rache aus.
Wir haben erfolgreich die letzten Monate bestritten. Das sieht man am Arbeitsmarkt, das sieht man bei der Stabilisierung des Euros. Und wir haben große Herausforderungen, die nächsten Monate gemeinsam zu bewältigen. Und jeder weiß, dass wir harmonisch besser zusammenarbeiten, als wenn der eine oder der andere durch Provokation die anderen provoziert.
Die FDP braucht Ergebnisse. Sie will vor allem eine Änderung im Wettbewerbsrecht herbeiführen.
Gerade bei der Wettbewerbsbeschränkung müssen wir schon aufpassen, ob nicht zu wenig Wettbewerb am Ende zum Nachteil der Verbraucher führt. Und das ist ja gerade bei den Benzinpreisen immer wieder Thema. Und deshalb sollten wir dem Kartellamt auch Möglichkeiten geben, noch stärker eingreifen zu können.
Die Opposition kritisiert, dass wichtige Themen wie Vorratsdatenspeicherung oder Mindestlohn heute ausgeklammert wurden.
Wir erleben doch einen Koalitionsgipfel, der Arbeitsfähigkeit simulieren will, aber dann frage ich mich, was wollen die denn arbeiten? Es steht überhaupt nichts von Bedeutung auf der Tagesordnung.
Ich habe den Eindruck, man will ein bisschen Harmoniespiele machen. Dabei gibt es sehr viele wichtige Aufgaben. Und eine der wichtigsten Aufgaben ist ja, wie in der Krise die soziale Sicherheit der Menschen gewährleistet wird. Das scheinen sie nicht anpacken zu wollen.
Es ist das erste Treffen der Koalition seit 4 Monaten. Und es besteht der dringende Wunsch, dies in Zukunft häufiger zu tun.
Zum letzten Stand der Beratungen jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Noch tagt die Koalitionsrunde, es wird aber kein langer Abend. Denn Schwarz-Gelb will heute beim ersten Koalitionsgipfel im neuen Jahr zeigen, man ist trotz der Querelen der letzten Wochen, trotz der Vertrauenskrise nach der Kandidatenkür von Joachim Gauck in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Auf der Tagesordnung Probleme der Pflegeversicherung, Urheberrechtsfragen, der Warnschussarrest für Jugendliche, die hohen Benzinpreise. Auch über Fragen der Tarifeinheit wollte man nach den letzten Streiks auf den Flughäfen beraten. Die Atmosphäre war gut, man komme gut voran, so hören wir. Doch die großen Konfliktthemen wurden nicht angesprochen, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Hier wachsen selbst in der Koalition die Zweifel, ob man noch zu einer gemeinsamen Lösung in dieser Legislaturperiode überhaupt kommt. Denn trotz aller Schönfärberei, der gegenseitige Vertrauensverlust in der Koalition ist spürbar. Mit Spannung blickt Schwarz-Gelb, aber besonders die FDP, nun auf die kommenden Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein. Zurück nach Hamburg.
US-Präsident Obama setzt im Atomstreit mit dem Iran weiter auf eine diplomatische Lösung. Er unterstrich aber zugleich die Entschlossenheit der USA zu militärischen Schritten. Auf der Jahrestagung der pro-israelischen Lobbyorganisation AIPAC sagte Obama, alle Optionen blieben auf dem Tisch. Er glaube jedoch nach wie vor daran, dass der Iran durch Diplomatie und Sanktionen zum Einlenken zu bewegen sei. Der Iran steht im Verdacht, an Atomwaffen zu arbeiten. Vor allem Israel fühlt sich bedroht.
Es ist ein diplomatischer Drahtseilakt, den der Präsident derzeit zu bestehen hat. Der erste Test, seine Rede vor der mächtigen pro-israelischen Lobbygruppe AIPAC. Obama braucht ihre Stimmen, doch sie fordern ihm eine harte Haltung zum Iran ab. Er setzt auf Härte und Sanktionen. Wir alle bevorzugen eine diplomatische Lösung. Aber der Iran sollte keinen Zweifel an der Entschlossenheit der USA haben. Wenn es darum geht, den Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten, ist keine Option vom Tisch. Und das meine ich ernst. Herzlich der Empfang für Shimon Peres. Der israelische Präsident schlägt versöhnliche Töne an, dankt dem Freund im Weißen Haus für seine Unterstützung. Keine Rede von einem möglichen Alleingang Israels, doch auch Peres gibt sich entschlossen. Frieden ist immer unsere erste Wahl, wir wollen keinen Krieg. Aber wenn wir zum Kämpfen gezwungen werden, dann werden wir gewinnen. Bei Obamas Treffen mit dem israelischen Regierungschef morgen dürfte der Ton schärfer werden. Hardliner Netanyahu werde, so heißt es, nur dann Zurückhaltung zusagen, wenn ihm Obama militärische Schritte garantiert, sollten die Sanktionen nicht wirken. Präsident Obama steckt in einer Zwickmühle. Deshalb wird er alles daran setzen, Israel von einem Militärschlag gegen den Iran abzuhalten. Die Mehrheit der Amerikaner will keinen neuen Krieg und Obama weiß, jeder falsche Schritt könnte ihn im November die Präsidentschaft kosten.
Bei der Parlamentswahl im Iran musste das Lager des iranischen Präsidenten Ahmadinejad offenbar große Verluste hinnehmen. Die meisten Stimmen sind nach Medienberichten schon ausgezählt. Danach hat das ultrakonservative Bündnis um Parlamentspräsident Larijani massiv zugelegt. Larijani steht der religiösen Führung nahe. Die Opposition hatte zum Boykott der Abstimmung aufgerufen. Sie hatte Zweifel, dass die Wahl fair verlaufen würde. China will seine Militärausgaben in diesem Jahr deutlich erhöhen, um gut 11% auf umgerechnet mehr als 80 Milliarden Euro. Das teilte ein Sprecher des Nationalen Volkskongresses in Peking mit. Er bemühte sich zugleich, Sorgen anderer Staaten über die Aufrüstung zu zerstreuen. Die chinesischen Streitkräfte stellten für niemanden eine Bedrohung dar, so der Sprecher. Morgen tritt der Nationale Volkskongress zu seiner jährlichen Sitzung zusammen.
Bei der Explosion eines Waffenlagers in Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo, sind mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Es gab hunderte Verletzte. Vermutlich kam es zu dem Unglück, als in dem Depot größere Mengen Munition unbrauchbar gemacht werden sollten. Die Druckwelle zerstörte weite Teile des benachbarten Stadtteils und richtete auch noch hunderte Meter entfernt Schäden an.
In Polen sind gestern Abend zwei Personenzüge frontal ineinander gerast. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben, etwa 60 Insassen wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes. Ein Zug fuhr von Warschau nach Krakau, der andere war aus noch ungeklärter Ursache auf demselben Gleis in Richtung Hauptstadt unterwegs. Bei Stekoceni prallten sie offenbar ungebremst aufeinander.
Am späten Nachmittag hatten die Retter jegliche Hoffnung auf weitere Überlebende aufgegeben und setzten schweres Gerät ein, um die Züge von den Gleisen zu bekommen. Es wurde befürchtet, dass sich unter den Trümmern weitere Opfer befinden und die Zahl der Toten noch einmal steigt. Inzwischen konnten die beiden Blackboxen der Züge gefunden werden. Sie dürften der zuständigen Staatsanwaltschaft in Częstochowa helfen, der Unfallursache auf die Spur zu kommen. Die Spekulationen unter Experten reichen zurzeit von einem Stellwerksfehler über menschliches Versagen der Lokführer bis hin zu veralteten Sicherheitssystemen. Diese Animation des polnischen Fernsehens TVN24 zeigt, wie es sich abgespielt haben muss. Die Züge rasten mit Tempo 120 ineinander. In den Krankenhäusern der Umgebung äußerten sich am Nachmittag schockierte Passagiere. Es war Chaos, Panik überall. Anwohner kletterten durchs Fenster, hielten meine Hand, trösteten mich und sagten immer wieder, sie würden mich retten. Das tat mir gut, das war sehr nett. Überall lagen Leichen und Leichenteile, ein Abteil weiter und ich wäre tot. Da war alles zerquetscht, ich wurde verschont. Noch in der Nacht besuchte Ministerpräsident Tusk die Unfallstelle. Wir fühlen mit den Angehörigen der Opfer, sagte er. Was da geschehen ist, ist dramatisch und schrecklich. Die Verletzten werden jedmögliche Hilfe bekommen. In Polen wurde inzwischen für Montag und Dienstag Staatstrauer für die Opfer des Unglücks verhängt.
In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach weiter an Boden auf Spitzenreiter Dortmund verloren. Das Team von Trainer Lucien Favre unterlag in Nürnberg mit 0:1. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln 1:1. Marvin Kompehr hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Lukas Podolski traf per Kopf kurz vor Schluss zum Endstand. Die Tabelle. Dortmund souverän an der Spitze, München mit 7 Punkten Rückstand auf Rang 2. Dann Mönchengladbach und Schalke. Auf den Europa-League-Plätzen Leverkusen und Bremen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim, es folgen Wolfsburg, Mainz und Hamburg. Köln auf Rang 14. In der Abstiegszone Augsburg, Freiburg und Schlusslicht Kaiserslautern.
Dritte WM-Medaille für Magdalena Neuner im dritten Rennen. Beim Verfolgungswettkampf in Ruhpolding gewann die Wallgauerin die Silbermedaille hinter der neuen Weltmeisterin Daria Domracheva aus Weißrussland. Bis zur letzten Schießeinlage lag Neuner vorne, doch nach zwei Fehlern und damit zwei Strafrunden verlor sie entscheidende Sekunden gegenüber Domracheva, die mit der erneut besten Laufzeit nicht zu schlagen war. Einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Die Medaillenjagd von Magdalena Neuner geht weiter mit dem Einzelrennen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. März.
Der Nordosten Deutschlands liegt morgen weiterhin im Einflussbereich des Hochs über Skandinavien. Ansonsten bringt uns ein Tief über den Niederlanden feuchte und kühlere Meeresluft, die in der Südwesthälfte für Regen und Schnee sorgt. Von Westen zieht heute Nacht Regen heran, der im Bergland zum Teil in Schnee übergeht. Im Südwesten in der Früh auch bis in tiefere Lagen Schneeflocken. Im Nordosten ist es häufig klar, dort bleibt es auch morgen trocken und zum Teil freundlich, sonst meist stark bewölkt. In der Südwesthälfte fällt Regen oder Schnee. Später lockert es auch dort gebietsweise auf. Morgen frischer und stark böiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, in den Hochlagen des Südwestens Sturmböen. Heute Nacht 0 bis 7 Grad, im Nordosten leichter Frost. Morgen Werte von 2 Grad im Allgäu bis 10 Grad an der Saale. Am Dienstag teils Wolken oder Nebel, teils Sonne, dabei verbreitet trocken. Ähnlich auch am Mittwoch, gegen Abend im Nordwesten allerdings Regen und zum Teil stürmischer Wind. Am Donnerstag mal mehr, mal weniger Wolken mit einigen Regen, Schnee oder Graupelschauern.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr. Darin Präsidentschaftswahl in Russland, Berichte, Interviews und Analysen mit Tom Buro live vom Roten Platz in Moskau sowie ausführliche Zusammenfassungen von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.